Die schöne alte Welt von gestern. Alles hat seinen bestimmten Platz. Alles hat seine bewährte Ordnung. Wäre da nicht diese Moderne?
Lass uns aufhören zu schwärmen und zusammen mit Musil zögerlich unsere Eigenschaften aufgeben. Philipp, bevor wir dieses ganze Projekt hier mit der Mann und Eigenschaften so angefangen haben, hast du vom Namen Robert Musil oder wie wir in Fachkreisen sagen, der Robby, hast du von dem schon was gehört?
Nein, muss ich ganz ehrlich sagen, einmal Robert Musil und Mann und Eigenschaften ist komplett an mir vorbeigegangen. Ist, glaube ich, eine ganz elementare Bildungslücke bei mir.
Ja, also ich bin schon öfter irgendwie auf den gestoßen, irgendwie in so, weiß ich nicht, so irgendwie so Literatur, wie man gebildet würde, da irgendwie so Zeug, da irgendwelchen Bestenlisten oder so, taucht der immer irgendwie auf. Man überliest ihn aber auch irgendwie immer. Also ja. So zwischen, weiß ich nicht, Goethe und Schiller, um mal die klassischsten zu nennen, geht er halt irgendwie unter.
Ja, das ist schon crazy, ne? Ich glaube, ich erinnere mich daran, dass ich bei Kafka Amerika, also beim dem Buch Amerika, ihn auch erwähnt hatte, oder? Kann es sein?
Kann sein. Also
weil er hat
ihn auf jeden Fall bei Judith erwähnt.
Das ist richtig, ja.
Die hat ihn auch beeinflusst. Und der war auch ein einflussreicher Schriftsteller. Also es gibt ja ultra viel Sekundärliteratur über den, auch die immer noch geschrieben wird. Siehe mein Lieblingshassphilosoph, der über den promoviert hat. Aber es ist irgendwie der bekannteste Unbekannte. Nee, doch. Der bekannteste Unbekannte, passt schon. Schriftsteller, den es hier in Deutschland so gibt.
Ja. Was, da fragt man sich natürlich, wenn man so einen unbekannten, bekannten Autor hat, wie ist denn sein Leben eigentlich abgelaufen? Weil ich meine, wenn er so krasse Sachen gemacht hat, wie der Mann oder Eigenschaften zum Beispiel, und er wird in hohen Kreisen erwähnt, wie hat das Leben von so einem Menschen ausgesehen? Was hat er alles gemacht?
Und da bin ich gleich schon mal ein fettes Fettnäpfchen getreten, vielleicht, weil ich gesagt habe, die es hier in Deutschland so gibt, aber der ist gar nicht in Deutschland geboren.
Ja, der ist in Klagenfurt geboren, nämlich am 6. November 1880, um genau zu sein.
Also in Österreich.
Im heutigen Österreich.
Ja, im heutigen Österreich. Ja, und
aber damals war das tatsächlich ja österreich-ungarische Kaisertum, oder? Königreich, genau. Königreich. K&K-Monarchie.
Ja. Tatsächlich haben wir da jetzt zu seiner Herkunft quasi auch Quellenarbeit irgendwie unterschiedliche Informationen bekommen. Also eine Quelle, wo wir gefunden haben, stand drin, dass es eine altösterreichische Familie war, aus der er kommt. Man kann auch lesen, steht auch zum Beispiel auf Wikipedia, dass sein Vater aus Mähren und seine Mutter aus Südböhmen kommt und damit die Familie Musil eigentlich eine mährische Familie ist. Gut, hat damals auch zu Österreich gehört, das wird sich jetzt nicht ausschließen, aber altösterreichische Familie ist ja dann doch was anderes.
Ja, interessant. Ich meine, sein Vater soll auch adelig gewesen sein, ein sehr niedriger Adel, aber trotzdem. Und
ja. Das soll irgendwie ein Eisenbahnpionier gewesen sein und den dann dafür, glaube ich, verliehen bekommen haben. Dafür, dass er so ein krasser Ingenieur war. Also, der war, glaube ich, auch Hochschuldozent oder sowas. So einer sehr gebildeten Familie.
Aber der Robert, der macht erstmal nicht die Maschinenbaulehre, der geht erstmal in die Militärschule 1892 bis 97. Aber da hat er
Oberrealschule.
Genau, Militäroberrealschule, und das bricht ab. Und dann zieht er nach Brünn, das ist im heutigen Tschechien, das ist ganz im Südosten. Und dann studiert er da Maschinenbau, wie sein Vater auch.
Ja. Was ja wieder Sinn machen würde, wenn er eben diese böhmisch-mährische Herkunft hätte, dass er da hinzieht, dass das überhaupt eine Idee ist. Nee, er hat dann sein Studium beendet, 1901, und dann in Stuttgart an der Technischen Hochschule angefangen zu arbeiten. Also jetzt dann quasi doch als Maschinenbauer, wie sein Vater.
Genau.
Wie der Vater, so der Sohn.
Aber der Maschinenbau, das war nicht wirklich was für ihn. Macht noch ein Zweitstudium, nämlich der Philosophie und Psychologie an der Friedrich-Wilhelms-Universität in Berlin. Und da arbeitet er dann auch. Und 1906 erscheint dann der erste Roman von ihm, Die Verwirrungen des Zöglings Törleß. Und das ist ganz interessant, so diese ganze Zeit in Berlin, da studiert er und dann am Ende macht er dann auch einen Doktor von Karl Strumpf. Stumpf wird er zum Doktor gemacht, 1908. Und ja, dadurch ist er
Also hat er
jetzt
das
Doktor.
quasi noch als Student geschrieben.
Ja, genau.
Sportlich.
Aber Prof
Wobei
will er nicht werden.
laut Stefan Zweig das Philosophiestudium ja eh, kann man eh nebenbei machen.
Und er hat auch in Berlin studiert, auch ungefähr zur gleichen Zeit, glaube ich.
Stimmt.
Ob die sich kannten, das wäre interessant. Oder ob die
Aber
sich.
er hat erst in Wien sehr lange studiert und dann
Ja.
in Berlin.
Ja, das war nur ein Austauschsemester oder Austauschjahr
Ja.
sozusagen.
Also er hat, glaube ich, in Berlin sogar sich angestrengt und in Wien nur gechillt, oder? War es nicht irgendwie so? Egal, wir reden ja heute über den
Musik.
Robbie und nicht über
Den Stefan.
den Stefan.
Die. Ja, aber gut, der hat jetzt seinen Doktor gemacht und so weiter, aber Prof will er eben nicht werden. Lehnt die Möglichkeit zur Habilitation ab. Eine Karriere steht ihm ja offen, offensichtlich. Er könnte ja Prof werden, er könnte ja Philosophie-Prof werden, aber er entscheidet sich gegen diesen akademischen Lebenslauf. Er entscheidet sich für das Leben als freier Schriftsteller.
Das
Interessant.
werden seine Eltern geliebt haben. Das wären doch
Von.
alle Eltern gerne. Mama, Papa, ich werde freischaffender Künstler.
Vor allem, er hat erst Maschinenbau studiert, das war damals die Hightech-Branche um 1900, ne? Also das ist, könnte man so vorstellen, als hätte wäre er jetzt irgendwie Programmierer gewesen und hätte er bei jedem großen Unternehmen wahrscheinlich anfangen können. Aber er macht dann erstmal ein Zweitstudium in Berlin. Auch gut. Und dann ist er sogar sehr erfolgreich, könnte Prof werden, aber macht dann was anderes. Interessant.
Alles, was du anfasst, wird zu Gold. Ja, er lebt dann in Berlin und arbeitet bei der Kunstzeitschrift Pan. Diese Berliner Zeitschrift ist um 1895 entstanden und es ging darum, der zeitgenössischen jungen Kunst ein Sprachrohr zu geben. Man musste sich so vorstellen, dass es damals noch die Kaiserzeit war und die haben in dieser, ja, recht anderen, neuen, kritischen Zeitschrift, die also ziemlich viel reflektiert und die traditionelle Kunstpolitik des Kaiserreichs dann auch kritisiert.
Ja.
Es gibt einige Zeitschriften zu dieser Zeit, die das Althergebrachte dann aufmischen wollten. Beispiele dafür, die vielleicht auch viel bekannter ist zum Beispiel der Simplicissimus. Und der hat auch ziemlich viel krasse Kritik an der Politik oder der Wissenschaft geübt. Es gibt aber auch zum Beispiel die Zeitschrift Jugend und nach der ist dann eine ganze Kunstepoche, auch der Jugendstil, benannt. Das hat jetzt die Kunstzeitschrift Pan nicht geschafft, aber ja, war vielleicht auch eine vielgelesene Zeitschrift. Anscheinend
Das
nicht so, als dass Musil jetzt super bekannt ist.
ja, nee, aber trotzdem, also das war dann seine Zeit in Berlin, bis 1910 war er dann da und dann zieht er nach Wien um. Also, und nach einem Jahr in Wien heiratete er auch Marta Marcovaldi, also jetzt ist er auch ein Ehemann. Er schreibt Essays und arbeitet an seiner Komödie Die Schwärmer, das ist ein Theaterstück. Und auch 1913 bekommt er vom Verlag S. Fischer einen Vertrag als Redakteur der Neuen Rundschau. Aber die beiden Sachen, Essays schreiben und Redakteur sein, das bringt nicht so viel Geld ein. Der kann sich dann nicht über Wasser halten. Und deswegen arbeitet er an der Technischen Hochschule Wien als Bibliothekar.
Ich finde irgendwie sau witzig, wie diese Verläge, wie es die teilweise heute noch gibt, wie man die auch heute noch kennt. Also der Fischer Verlag oder ich glaube, die Zögerlinge sind, glaube ich, im Rowohlt Verlag erschienen.
Das kommen wir dann später noch. Er geht dann nochmal nach Berlin und da trifft er dann seinen späteren Verleger Ernst Rowohlt. Und dachte ich so,
Ah,
was?
okay, dann machst du ja mal eine Eigenschaft, in dem Rowohlt erschienen ist. Ich finde es irgendwie witzig, wie es sie irgendwie immer noch gibt. Vielleicht ist es aber auch besorgniserregend. Vielleicht wäre es mal Zeit für neue Verläge. Weil die alle so super alt sind schon. Ja. 1914 ist er nicht nur bei Musil, sondern generell in der Weltgeschichte ein wichtiges Datum. Da bricht der Erste Weltkrieg aus. Musil gehört zu denen, die begeistert ins Feld ziehen. erst Reserveoffizier in der österreichisch-ungarischen Armee. Da ist er in Südtirol an der italienisch-serbischen Front stationiert und er arbeitet da in der Militärpresse, gibt die Südtiroler Soldatenzeitung raus, auch die Zeitung Heimat. Und für diese Organe schreibt er da zahlreiche anonym veröffentlichte Artikel.
Musil stirbt nicht wie viele andere große Künstler im Ersten Weltkrieg, sondern
Er ist
er
auch kein
überlebt ihn.
Futurist.
Gut, ja. Oder auch kein, wie August Macke oder Franz Marc, kein Expressionist. Er überlebt den Krieg. Gut, wenn man auch die ganze Zeit nur in der Militärpresse chillt, dann ist das ja auch nicht so schlimm. Das ist, glaube ich, hat Stefan Zweig auch den Ersten Weltkrieg überdauert. Er hat auch irgendwie Schreibtischjob bekommen, aber gut, das ist ein anderes Thema. Das können wir dann bei ihm besprechen. Nachdem der Krieg für Österreich 1917 beendet ist, arbeitet er ab 1919 auch fürs Auswärtige Amt. Also er ist noch ein bisschen beim Militär und dann geht er über in den Staatsdienst. Ja, also das Militär hat es ihm irgendwie angetan. Der ist ja auch irgendwie Berater für das Militär. Gar nicht so friedlich und pazifistisch hätte ich ihn gar nicht eingeschätzt irgendwie, oder nicht pazifistisch hätte ich ihn eingeschätzt. Ich hätte ihn irgendwie ja anders erwartet. Vor allem, wenn man so diese Kritik vom Mann ohne Eigenschaften sieht. Naja.
Das stimmt, ja. Aber vielleicht ist er auch erst so geworden dann.
Vielleicht, ja.
Nach dem Krieg auf jeden Fall hat er sich dann langsam als Schriftsteller etabliert, hat da als Theaterkritiker gearbeitet und als Essayist. So habe ich auch Musil irgendwie in Erinnerung, dass der hauptberuflich Theaterkritiker war. Ich weiß jetzt nicht, wie
Woher das
adäquat
kommt?
das ist, aber irgendwie so von, als ich den Mann mal Eigenschaften angefangen habe, habe ich halt auch mal kurz informiert, wer ist das überhaupt? Und da habe ich halt irgendwie öfter mal gelesen, er war Theaterkritiker, dass das so sein Ding war. Aber ja, also die Quellenarbeit bei Musil irgendwie aus irgendeinem Grund widersprechen die sich da oft. Ja. Jetzt ist er wieder nach Berlin gegangen, hat dort seinen späteren Verleger Ernst Rowohlt kennengelernt. Da jetzt dann 21 auch die Schwärmer, also dieses Schauspiel endlich vollendet, dann einige Preise dafür bekommen, Kleistpreis, Kunstpreis der Stadt Wien, Gerhard-Hauptmann-Preis, was ich irgendwie lustig finde, weil Gerhard Hauptmann ja damals noch gelebt hat und da
Ja,
gab es
ich
schon einen
hätte,
Preis.
ja, doch, doch. Das hat mich auch überrascht. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wann der zum ersten Mal verliehen wird. Aber ich glaube, der war irgendwie der zweite oder dritte. Genau, 1927 gab es ihn zum ersten Mal. Und er hat ihn 1929 bekommen. Also, das ist gerade der zweite Preisträger.
Weil hat der Gerhard sich gedacht, ja, mache ich mal den Preis oder hat er mir gestiftet und den nach dem benannt? Oder wie kann ich mir das ganz schwer
Nee,
vorstellen?
der ist nur nach ihm benannt.
Okay.
Also Gerd Hauptmann selbst ist ja irgendwie nach dem Krieg gestorben, nach dem Zweiten Weltkrieg, 46, genau.
Ja.
Ja.
Ja, also wie ich schon öfter jetzt oder wie wir schon öfter gesagt haben, der bekannteste Unbekannte, er hat zwar irgendwie innerhalb dieser Autorenschaft da eine ganz gute Stellung gehabt, er hat sich aber nicht unbedingt materiell gezeigt, weil er jetzt ja, vielleicht außerhalb dieser Autorenschaft dann eher, ja, weiß ich nicht so ultra bekannt war. Also er hat ja auch nicht, ja. Also bei der Beerdigung von Rainer Maria Rilke, 27, hat er dann zum Beispiel die Rede gehalten. Das zeigt, dass er ja in dieser Autorenschaft Gemeinschaft schon eine gute Stellung gehabt hatte.
Genau. Und dann ist Robert Musil, der hat ja zu der Zeit die ganze Zeit in Wien gelebt, aber der zieht 1931 dann nochmal um nach Wien, nach Berlin, sorry, nach Berlin. Und ich finde es irgendwie interessant, dass er da wirklich am Puls der Zeit ist. Also noch näher kann man ja gar nicht an der Machtergreifung sein, weil 1933, wo die Nazis dann in Berlin die Macht ergreifen, da ist er dann genau dort. Also, und dann muss er auch wieder fliehen aus Deutschland heraus, weil Schriftsteller sind ja immer nicht so gern gesehen. Und das ist schon irgendwie krass.
Ja, und nicht nur ist ein Schriftsteller nicht gern gesehen, sondern seine Frau ist auch Jüdin.
Ja. Aber was ich interessant
Vorher,
fand,
weil ich gemeint habe, materiell
ja.
ist er nicht so ganz abgesichert, wird noch so eine Musilgesellschaft gegründet, die dann sich um die Lebensgrundlage des Autors kümmert, damit er seinen Roman vollenden kann. Also da arbeitet er dann schon am zweiten Band von Der Mann ohne Eigenschaften, was ich irgendwie cool finde, dass sich da so eine Gesellschaft gegründet hat, damit er sein Buch zu Ende schreiben kann.
Davon träumen doch eigentlich alle Schriftsteller nur. Also ich finde
Ja.
es auch witzig, dass man mir Geld zahlt für den Roman. Das ist irgendwie voll wild. Also da zeigt man auch, wird er wieder gezeigt, dass er von der generellen Gemeinschaft, ein Verlag zum Beispiel, hat er nicht das Vertrauen, ihm irgendwie einen Vorschuss zu geben und dann kann er davon leben und arbeiten und so weiter, sondern eher halt andere Leute denken, es ist gut, und müssen dann praktisch privat dafür irgendwie aufkommen.
Auch
Naja.
wieder ein Zeichen, dass die Leute damals einfach viel mehr Stil hatten. Damals hieß es Musical-Gesellschaft, heute heißt es Kickstarter.
Ja, gut. Nachdem er eben jetzt in Berlin seinen Roman auch beendet hat, also nicht ganz, Der Mann ohne Eigenschaften ist ein Fragment, aber er muss auf jeden Fall aus Berlin fliehen und geht nach Wien. Da ist Musil jetzt nicht so wirklich der su super gesund unterwegs. Der bekommt dann einen schweren Schlaganfall, was nicht so gut ist. Und Musils Werke werden dann auch in Deutschland verboten. Wie gesagt, die Nazis und so weiter mögen Schriftsteller nicht. Eigentlich
Ja,
sicher
nicht
ist in
nur,
Österreich.
also die mögen Schriftsteller schon, den Hauptmann zum Beispiel haben die ja schon gemocht. Der Musil war halt ein Schriftsteller
Kritisch.
der Moderne und
Ja.
da werde ich gleich noch ein paar Sachen dazu sagen, was die Moderne ausgezeichnet hat. Das hat halt nicht in das
Ja.
Weltbild der Nazis gepasst.
Ja,
Deswegen
ja.
haben die den nicht gemocht. Ja.
Aber in Österreich ist er auch nicht sicher, weil 1938 kommt der Anschluss Österreichs und dann muss er auch Österreich verlassen und geht dann in die Schweiz. Er lebt zuerst in Zürich, sehr sympathisch, und dann in Genf, auch eine schöne Stadt. Und
Ich
seine
hab
Werke.
eben, ich hab eben gelesen in einer dieser vielen Quellen, dass sein Vater aus Genf kommt oder da zumindest mal
Ah.
gelebt hat oder studiert hat oder irgendwie so. Ja.
Ja.
Deswegen macht das, wird es auch Sinn machen, dass er nach Genf dann ausgerechnet ist.
Ja. Jedenfalls geht er dann, also in Deutschland und Österreich werden ihm seine Werke verboten, wie gesagt. Und 1942, wo er dann in Genf schon ein paar Jahre gelebt hat, stirbt er dann am 15. April 1942. Ist nicht arg alt geworden. 62, oder?
Ja, und sein Hauptwerk, Der Mann ohne Eigenschaften, wie du gemeint hast, bleibt unvollendet, bleibt ein Fragment. Der Mann ohne Eigenschaften, wie auch viele andere seiner Werke, werden oft als Beispiel herangezogen. Wahrscheinlich gibt es da auch Leute, die sagen, nö, gar nicht, aber sehe ich irgendwie schon so. Als ein Beispielbuch für die Literaturepoche der Moderne. Also ich sag mal so, die Moderne ging von 1880 bis 1920. Da wird der Zögerling oder so ja auch perfekt reinfallen oder irgendwelche anderen Werke von Musil. Der Mann und Eigenschaften wäre jetzt dann schon eher ein bisschen spät, aber
Irgendwie typisch für Musil, oder? Das ist ein
ja.
Hauptwerk der Moderne, aber es kommt einfach so 10 Jahre später raus, nachdem die Epoche eigentlich schon fertig ist. Irgendwie ist es voll der Vibe von Musil, ich weiß nicht.
Mir fällt gerade auf, dass wir bei Spieltrieb von Judith C. gesagt haben, dass sich ja voll dem Mann und Eigenschaften ähnelt und irgendwie auch der da erwähnt wird und voll ja, inspiriert von ist. Und es gibt ja auch die relativ neue Literaturepoche der Postmoderne und die war halt zufällig irgendwie von den 90ern bis 2010. Und Spieltrieb ist gleich von 2006. Das heißt, es wäre ja quasi irgendwie schon witzig, wenn sich das darauf bezieht und ein Werk der Postmoderne ist, während das ein Werk der Moderne ist. Egal. Was ist die Moderne eigentlich? Das habe
Darum
ich
geht's
mich auch
eigentlich jetzt.
gefragt. Ja, das habe ich mich auch gefragt, deswegen habe ich mal nachgeguckt. Und habe da auch einen Artikel über die Moderne bei Musil, wie sich die bei Musil äußert, herausgefunden. Und zwar äußert die sich hier durch sehr starke Selbstreflexionen. Das ist dir, glaube ich, im Text auch oft mal aufgefallen, oder? Dass er sehr viel um sich
Ja,
selber schreibt.
ich meine, Ulrich, der Typ, oder so heißt er, der ähnelt irgendwie schon sehr an Musil, oder? Und das sagen ja auch viele Quellen, dass, also Sekundärquellen zu, der Mann ohne Eigenschaften, dass man da die Grenze nicht so klar ziehen kann zwischen dem Charakter und dem Autor.
Bei Judith C. kann man die Grenzen zwischen Charakter und Autorin ja auch.
Ja.
Naja, ich glaube, das hat jetzt die Ansprache jetzt nur Philipp verstanden.
Nee,
Auf jeden
also
Fall.
man kann auch die Juli C-Folge nochmal anhören, dann weiß man auch, worauf du dich gerade beziehst.
Folge 105 ist es, glaube ich. Ja. Auf jeden Fall durch diese vielen Selbstreflexionen ist man dann in der Moderne zu so einem Bewusstsein der Differenziertheit gelangt. Also es gibt auch dieses Schlagwort Krieg dem Allgemeinen, dass man halt nichts mehr für endgültig gesehen hat, sondern immer gesehen hat, okay, man kann alles aus verschiedenen Perspektiven betrachten, alles ist differenziert und dann dadurch in eine ziemliche Krise geraten ist, die sich dann vor allem in der Identitätskrise geäußert hat. Also ich glaube hier die Verwirrungen, ich habe es jetzt noch nicht gelesen, aber die Verwirrungen des Zöglings da, da sagt ja der Name ja schon, dass es irgendwie ein bisschen Identitätskrise verwirrt ist. Es folgt dadurch, dass man eine Identitätskrise hat, eine Infragestellung der Wahrnehmung. Also wir haben hier in der Moderne eine sehr starke Erkenntnisskepsis. Die Erkenntnis ist, es gibt keine Erkenntnis. Wer diese Anspielung hören, verstehen will, muss sich Folge 104 anhören. Kann man erst Folge 104 hören, dann Folge 105. Ja, das ist Folge 104 ist das Hörspiel, das wir selber geschrieben haben. Und quasi auch ein Werk der Moderne. Postmoderne vielleicht.
Der Postmoderne, aber eine, die nach der Postmoderne ist. Also eigentlich
Die
wie der Mann in der
Postpostmoderne.
Eigenschaft.
Ja,
Zu
quasi wie der
spät für
Mann in
die,
Eigenschaften.
zu spät für die eigene Kulturepoche.
Auf einem ähnlichen Level, genau. Und dann durch diese Erkenntnisskepsis, die Fragestellung der Wahrnehmung, die aus der Identitätskrise herrührt, kommt dann eine Verfremdung der alltäglichen Wahrnehmung. Dass man ja, Sachen verzogen dargestellt hat und so, das war, glaube ich, das, was den Nazis dann auch gar nicht gefallen hat. Generell die Identitätskrise hat denen, glaube ich, nicht gefallen. Es folgen neue Formen des Erkennens, dass man hier dann zum Beispiel in Frage stellt, warum gibt es überhaupt Literatur und es dann einfach mal neu definiert, was Literatur machen soll, was die Aufgabe ist oder oder vielleicht auch keine Lösung hat einfach. Und vorher hatte man ja eine ziemlich klare Lösung, irgendwie bei Goethe oder sowas. Ja, die soll vielleicht nicht den Menschen erziehen oder sowas. Und diese neue Form des Erkennens haben dann aber wiederum zu einer Sprachkrise geführt, wo man dann wieder ganz viele Ausgestaltungen der Moderne hat, weiß nicht, Dadaismus oder irgendwie Impressionismus, Expressionismus, die dann da irgendwas ganz wild geschrieben haben und sich auch denkt so, okay, da muss jemand schon ziemlich verrückt gewesen sein. Eigentlich vielleicht nicht zu viel ETA gelesen.
Okay, gut. Wenn du jetzt so viel über die Moderne gesprochen hast, was sie ausmacht, welche Werke besprechen wir denn jetzt von Musil? Also ich glaube, ein Werk ist ganz klar, was wir besprechen, der Mann oder Eigenschaften, aber das ist nicht das einzige Werk, oder?
Sind ja zwei Werke, quasi.
Die wir noch weiter besprechen. Also wegen Band 1 und
Nee,
2.
weil man in schon in zwei Bänden rausgekommen ist.
Achso, okay. Nee, das ist ein Buch für uns. Wir
Ja.
wollen es nicht in die Länge ziehen. Es zieht sich schon selbst so in die Länge. Da brauchen wir nicht zwei Folgen für. Obwohl,
Ja.
vielleicht, sehen wir mal. Sehen wir mal. Nee, was wir noch machen, ist die Verwirrungen des Zöglings Törleß. Mal schauen, was der als Student in Berlin da alles zusammenfabriziert hat. Das interessiert mich auf jeden Fall. Und als drittes dann die Schwärmer, das Theaterstück, was er geschrieben hat. Also, wenn er so viel Theaterkritik gemacht hat, dann bin ich mal gespannt, wie sein Theaterstück ist. Das sehen
Ja,
wir
das
mal.
sind auch die
Dann
Sachen,
eben.
wenn man Sekundärliteratur zum Musil liest, über die man immer stößt. Also man kommt immer auf den Törleß zurück, man liest oft von den Schwärmern und man, ja, Mann und Eigenschaften zählt so Weltliteratur, da liest man, da das sein Hauptwerk, da
Ja.
liest man auch viel drüber.
Sein
Aber
Magnum
sonst,
Opus.
er hat noch weitere Werke geschrieben, oder? Wenn du ein
Ja.
paar nennen willst, aber die werden eh dann einfach nicht so oft genannt.
Genau. Ja, also ein paar Werke, damit man die vielleicht schon eben gehört hat. Ich sage auch einfach mal die Veröffentlichungsjahreszahlen dazu. Also einmal, da sein erster Roman, eben die Verwirrungen des Zöglings Törres 1906. Dann hat er seine Dissertation geschrieben. Das ist der Beitrag zur Beurteilung der leeren Machts. Das ist, glaube ich, ein Philosoph, ich bin mir nicht ganz sicher. Die Versuchungen der stillen Veronika, das ist ein Fragment geblieben. 1908 ist das. Er hat das geschrieben. Das Unanständige und und Kranke in der Kunst, das ist ein Essay 1911. Dann Vereinigungen, das sind zwei Erzählungen, die 1911 rausgekommen sind. Das ist auch ein warum er auch als Schriftsteller sich so langsam etablieren wollte. Dann eben die Schwärmer, die wir besprechen. Das ist ein Schauspiel in drei Aufzügen. 1921 ist das erschienen. Dann eine Novelle, die drei Frauen, 1924. Das ist nächste Werk, das habe ich auch mal in einer Sekundärquelle gelesen. Das wurde erwähnt und als wichtig erachtet. Vincents und die Freundin bedeutender Männer, 1924. Dann natürlich Der Mann ohne Eigenschaften. Der erste Band ist 1930 erschienen, der zweite nicht. Dann der Nachlass zu Lebzeiten. Das hat er dann, wie gesagt, das ist sein Nachlass zu Lebzeiten, was er da machte. Und da ist dann auch Die Amsel enthalten, 1936 ist das erschienen. Und genau, dann ist er halt schon recht früh gestorben, vergleichsweise.
Ich war gerade ultra verwirrt, weil du ja gemeint hast, Beitrag zur Beurteilung der leeren Machts. Und ich irgendwie im Kopf hatte, und du gemeint hast, dass ein Philosoph nicht im Kopf hatte, die Machtzahl, dass das halt ein Physiker oder irgendwie, ja, was in der Strömungslehre, glaube ich, ist. Und dann habe ich einfach mal gegoogelt und der Ernst Mach war Physiker und Philosoph. Und Wissenschaftstheoretiker. Und der hat unter anderem irgendwie den Doppler-Effekt durch Experimente belegt.
Ah, interessant.
Aber er hat auch in der Psychologie Shit gemacht. Also irgendwie in der Psychologie wurde er ein Wegbereiter der Gestaltpsychologie bzw. Gestalttheorie. Also es ist durchaus möglich, dass der auch laut Wikipedia, der Wikipedia, ich sprang auf den Balkon, der Wikipedia-Podcast. Nee, wir wollten ja nur nicht alles von Wikipedia kopieren oder sowas. Das war das Ziel mit Wikipedia. Frei nicht, dass man nochmal schnell was nachschauen kann oder so. Also anscheinend war der ja so noch ein bisschen was, ein Überbleibsel von den Universalgelehrten. Goethe war doch nicht der Letzte.
Ja, da gibt es auch den Ulrich oder Musil, der irgendwie auch ein Universalgelehrter ist, aber irgendwie, das sind, ich weiß nicht, irgendwie ist auf der einen Seite jemand, der voll viel geschafft hat, der ist irgendwie Ingenieur, der ist irgendwie Philosoph oder und Psychologe und dann ist auch noch ein krasser Schriftsteller, aber irgendwie ist er trotzdem nicht bekannt und dann ist es, ich weiß nicht, ich finde, das ist irgendwie eine komische Person, dieser Musil. Weiß nicht, oder was ist deine Meinung so über Musil? Wenn du. Also ich finde, also kurz gefasst, ich finde es irgendwie eine komische Persona. So.
Ja, also
Sein Lebensweg ist auch irgendwie komisch. Pendelt irgendwie zwischen Wien und Berlin, zwischen Rom und schafft irgendwie kein, ich weiß es nicht.
dadurch, dass ich ihn irgendwie so als Theaterkritiker kennengelernt habe und Kritiker sowieso nicht unbedingt die sympathischsten Personen irgendwie immer sind.
Siehe.
Ja, weiß ich nicht. Es war mir zunächst so ein bisschen unsympathisch. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht, wenn wir uns noch mehr mit ihm, also wir haben ja beide der Mann und Eigenschaften schon durch, deswegen betone ich das noch mehr, weil wir haben uns schon sehr lange mit ihm jetzt beschäftigt. Aber wenn wir uns noch mehr mit ihm beschäftigen, wird es vielleicht ein bisschen besser. Aber aktuell hege ich jetzt nicht die größten Sympathien zu ihm
Ja,
und seinem Werk.
ich glaube, das
Wobei
beschreibt
ich
es ganz
das,
gut.
diese Moderne, die Epoche der Moderne und
Ja,
die
die
verkörpert er auch mit,
Motive.
die finde ich irgendwie cool.
Ja,
Also,
absolut.
vielleicht so als Abschlussdings irgendwie so auf deine Frage, wie ich ihn finde. Ich glaube, dass der Wer ist oder irgendwie sowas, was ich jetzt über ihn weiß und wie er es gemacht hat, finde ich irgendwie nicht so cool, aber das, was er gemacht hat, was am Ende rausgekommen ist, das finde ich cool.
Dann bin ich mal gespannt, was da alles rausgekommen ist. Und dann würde ich sagen, beenden wir mal die Biografiefolge. Und
Die
auf geht's.
Biografiefolge.
Ups. Die Biografiefolge. Und es geht's auf zu den Werken. Viel Spaß dabei.
Auf Wiederhören, bis zu den Werken, sagen Konrad.
Und Philipp.
Ciao.